Podcast. Das Hamburger Hafenkonzert. NDR 90,3.
Willkommen zur 3451. Sendung. Der Untergang der MS Brandenburg in der Straße von Dover ist eine der größten Schiffskatastrophen der Bundesrepublik Deutschland. Vor 50 Jahren, am 12. Januar 1971, kollidiert der Stückgutfrachter mit einem Wrackteil des tags zuvor gesunkenen Tankers Texaco Caribbean und sinkt innerhalb weniger Minuten. 20 Menschen verlieren dabei ihr Leben, nur 11 Besatzungsmitglieder überleben.
Wir erinnern heute an den Untergang des Schiffes. Wir erzählen, wie es zu der Katastrophe kommen konnte und wir sprechen mit Jens Heesch. Er war damals dritter Offizier an Bord. Am Mikrofon sind Kerstin von Stürmer
und Jan Wulff.
Wir sind Hamburg.
Spurensuche im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Nur 11 Menschen haben den Untergang des Hapag-Frachters Brandenburg im Januar 1971 überlebt. Unter dramatischen Umständen wurden sie gerettet. Einer der Überlebenden ist Jens Heesch aus Rosengarten bei Hamburg. Unser erstes Treffen ist eher zufällig. In einer Kneipe auf Helgoland kommen wir mit 3 Seglern ins Gespräch. Einer von ihnen ist Jens Heesch. Und einer seiner Freunde berichtet das, was Jens Heesch selbst noch nie so ausführlich erzählt hat. Vom Untergang der MS Brandenburg. Heesch war damals dritter Offizier an Bord. Er ist einer der wenigen Überlebenden des Unglücks. Wir besuchen ihn wenige Monate nach unserer Helgoland-Reise zu Hause in Rosengarten. Und Jens Heesch erzählt ausführlich seine Geschichte.
Jens Heesch wird im April 1947 in Cuxhaven geboren. Sein Vater ist Elblotse, auch seine Mutter kommt aus einer Lotsenfamilie. Der Traum, selbst einmal Seemann zu werden, begleitet Jens Heesch schon von Kindesbeinen an.
Meine Großmutter hatte schon immer gesagt, du, also Jung, wenn du mal was werden willst, du wirst doch bestimmt Kapitän werden. Und so bin ich eigentlich am Deich da groß geworden.
Irgendwann zieht es die Familie nach Hamburg.
Dort habe ich dann meine Schulbildung zu Ende gemacht und mit 17 ist mein Wunsch in Erfüllung gegangen. Hat mein Vater mich zur Seemannsschule in Hamburg-Falkenstein gebracht. Und da fing dann die Seefahrt sozusagen trockenen Fußes in der Seemannsschule Falkenstein an.
Dort lernt Jens Heesch die Seefahrt von der Pike auf. Knoten, Wind und Wetter, Feuer- und Rettungsbootdienst, die Hierarchien an Bord. 3 Monate, die durchaus kein Zuckerschlecken waren.
Wir waren damals mit 80 jungen Leuten dort und fühlten uns da ziemlich einkaserniert und hatten aber trotzdem unseren Spaß in der Zeit, 1964.
Kurz danach geht es für den jungen angehenden Seemann das erste Mal aufs Schiff.
Ja, die erste Fahrt war dann auf einem Küstenmotorschiff, ein Schiff eines Privaträders aus dem alten Landherrn Rüsch, eine sehr nette Familie, die mich dort quasi als jungen Menschen dort auf dem Schiff haben heimisch werden lassen, sodass ich gleich 2 Jahre dort geblieben bin.
Jens Heeschs Augen glänzen, wenn er von seiner Zeit dort erzählt.
Die Frau vom Kapitän, die kam immer, wenn wir von Schweden zurückkamen, mit eingemachter Marmelade oder mit selbst gekochter Wurst oder so. Das war ein sehr familiäres Schiff.
Doch irgendwann lockt ihn die große, weite Welt. Weg von der Küste. 1966 heuert Heesch bei der Hamburg-Amerika-Linie an. Mit dem Schiff Alemannia geht er auf seine erste große Fahrt.
Da waren wir mit 35 Mann Besatzung, da war ich einer der Jüngsten dort an Bord. Und dann ging die Reise von Hamburg über den Suezkanal nach Singapur, Hongkong, Japan und zurück und alles in 3 Monaten.
Etwa ein halbes Jahr später legt Jens Heesch seine Matrosenprüfung ab. Mit den Schiffen der Hapag geht es in fast alle Länder dieser Erde.
Südamerika, Mittelamerika, Nordamerika. Doch es gibt eigentlich nichts so richtig, wo ich nicht war. Ostasien hat mich damals schon sehr fasziniert. Als junger Mensch, als 18-Jähriger durch Tokio. Also das war schon beeindruckend.
Nach seiner Matrosenfahrzeit meldet sich Jens Heesch 1968 bei der Steuermannschule in Altona an. 2 Jahre später legt er seine Prüfung ab. Eine aufregende Zeit.
Ich bin dann im Sommer 1970 auf die Brandenburg als junger dritter Offizier vermittelt worden seitens der Reederei. Der Kapitän war damals junger Kapitän. Ich machte meine erste Reise als dritter Offizier. Der zweite Offizier machte seine erste Reise als Ladungsoffizier. Und so waren wir alle sehr jung und haben dann 2 schöne Reisen schon zusammen gemacht. eine nach Mittelamerika und eine ins Mittelmeer, nach Libanon und Griechenland und Türkei. Und als wir dann auf unsere dritte Reise gingen, das war dann Ende des Jahres 1970.
Es war eine schicksalshafte Fahrt, die sein Leben grundlegend ändern sollte.
NDR 90,3 im Hamburger Hafenkonzert erinnern wir an den Untergang der MS Brandenburg vor 50 Jahren. Die Brandenburg war ein Stückgutfrachter der Hapag, bei der Lübecker Maschinenbaugesellschaft 1950 vom Stapel gelaufen, Anfang 51 in Dienst gestellt und unterwegs zwischen Europa und Amerika. Der 21. September 1957. Wer über die Geschichte der Brandenburg spricht, der kommt auch an diesem Datum nicht vorbei. An diesem Tag sinkt im Atlantik die Pamir. SOS empfängt auch die Brandenburg, eilt aber nicht zu Hilfe. Eine Seeamtsverhandlung klärt später den Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung. Jan Graf erinnert.
Die Viermastbark Pamir auf dem Weg von Buenos Aires nach Hamburg. Zu spät hat die Schiffsführung vom Hurricane Claire erfahren, der über den Atlantik zieht. Das Schulschiff der Handelsmarine nimmt Wasser und kriegt Schlagseite in rauer See. Ob wegen eines Lecks im Rumpf oder wegen verrutschter Ladung, das bleibt ihr Geheimnis. Fest steht, am Mittag des 21. September 1957 sendet die Pamir SOS. 320 Seemeilen vom übermittelten Unfallort entfernt empfängt der Funkoffizier der MS Brandenburg den Hilferuf. Krasowski heißt der Mann. Gegen 16 Uhr informiert er den zweiten Offizier der Brandenburg über den Funkspruch der Pamir. Gesprächsweise, wie es später in der Verhandlung des Seeamtes heißen wird.
Naja, gesprächsweise mitgeteilt heißt, so wie ich das sehe, dass man, ganz salopp ausgedrückt, mit einer Tasse Kaffee auf die Brücke geht und ein Schwätzchen mit dem wachhabenden Offizier hält und dabei eben erzählt, dass man dieses oder jenes im Funkverkehr gehört hat. Das hat also keinen offiziellen Charakter.
Paul Haag, Vorsitzender der Seefunkkameradschaft Bremen, einer, der weiß, was der Funker eigentlich zu tun gehabt hätte. Seine Pflicht, so Haag, wäre es gewesen, den Kapitän, wenigstens den ersten Offizier, offiziell über die Seenot der Pamir in Kenntnis zu setzen. Später wird der Funker aussagen, es habe ein sehr schlechtes Verhältnis zwischen ihm und dem Kapitän bestanden, er sei durch weitere Aufgaben an Bord sehr belastet gewesen. Zudem war es seine erste Reise als Funkoffizier.
Das zählt nicht in dem Moment, wo ich als Funkoffizier eine Notmeldung empfange, ob ich nun den ersten Offizier oder den Kapitän leiden mag oder nicht und ob das jemand ist, mit dem ich privat besser nichts zu tun habe, spielt alles keine Rolle. Eine solche Meldung, wie auch jeder wichtige Wetterbericht, der muss zugestellt werden. Punkt.
Erst 40 Stunden später erfahren der Kapitän und der erste Offizier der Brandenburg aus dem Nachrichtendienst der Deutschen Welle vom Seenotfall der Pamir. Entfernung zur Stelle des Untergangs inzwischen rund 600 Seemeilen. Die Brandenburg hält auf die Azoren zu. Kapitän Schöttler liegt mit akuter Blinddarmentzündung zu Bett. Das Penicillin geht aus. In Hortas soll er operiert werden. Tatsächlich wird er dort noch rechtzeitig unters Messer kommen. Die Schiffsführung entscheidet also, wir kehren nicht um. Ohnehin träfe man jetzt erst nach 2 Tagen im Suchgebiet ein.
Eingedenk der Tatsache, dass eine Rettung sehr, sehr schwierig geworden wäre für die Pamir, gab es eben diesen sehr, sehr kranken Kapitän an Bord. Und der erste Offizier hat sich dann aufgrund der erhaltenen Meldungen später entschieden, mit dem Schiff weiter auf die Azoren zuzulaufen, um dem Kapitän das Leben zu retten.
Dazu war die Brandenburg aus der Beistandspflicht entlassen worden. Funkoffizier Krasowski hatte den Spruch der Pamir übermittelt bekommen vom Frachter Tank Duke. Näher dran am Geschehen hatte der Norweger zeitweise den Seenotfunkverkehr übernommen und der entfernteren Brandenburg mitgeteilt, you can proceed, Sie können Ihre Reise fortsetzen. Die Pamir selbst hatte noch die Hilfe einiger 300 Seemeilen entfernter Schiffe wie der Crystal Bell oder der Pacific Express abgelehnt. Aber nochmal, diese Umstände zu interpretieren, sei nicht die Sache des Funkoffiziers gewesen, so Paul Haag.
Als die Brandenburg diese wiederholte Seenotmeldung mitgeteilt bekommen hat, hätte der Funkoffizier mit dieser Meldung, unabhängig davon, ob das Schiff hätte Hilfe leisten können oder nicht, diese Meldung der Schiffsführung sprich dem Kapitän, zustellen müssen.
Am 10. März 1958 untersuchte das Seeamt in Hamburg den Vorfall. Man kam zu dem Schluss, dass der Schiffsführung der Brandenburg keine unterlassene Hilfeleistung vorzuwerfen sei. Der Funker und der wachhabende Offizier wurden indessen schwer gerügt. Der Untergang des Schulschiffes Pamir kostete 80 von 86 Besatzungsmitgliedern das Leben, die meisten von ihnen Kadetten unter 20 Jahren. 14 Jahre später werden Männer vom Stückgutfrachter MS Brandenburg im Englischen Kanal ihr Schicksal teilen.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3.
Montag, 11. Januar 1971. Die Brandenburg liegt im Hafen von Antwerpen. Von hier aus soll es in Richtung Karibik gehen. Die Laderäume des Stückgutfrachters sind bis zum Rand gefüllt. Fracht aus Hamburg, Bremen, Rotterdam ist an Bord. Auch in Antwerpen wird noch einmal kräftig zugeladen. Jens Heesch, damals dritter Offizier an Bord, erinnert sich.
Ja, ich habe zu meinen Kindern immer gesagt, wenn man so ein Stückgutfrachter sah, der hat Klaviere und Klappstühle an Bord. Also da war wirklich alles an Bord. Von Umzugsgütern der Leute, die in die Karibik fuhren, um dort zu arbeiten. Wir hatten Autos geladen, wir hatten Kunstdünger geladen, wir hatten Traktoren geladen, wir hatten Busse geladen. Es war ein Sortiment an Industriegütern an Bord. Das war so das typische Stückgutschiff der Hamburger Amerika-Linie in diesem Fahrtgebiet.
Viel Ladung, das bedeutet Schuften für die Besatzung.
Antwerpen war für uns Offiziere und Besatzung immer ein hektischer Hafen. Und insbesondere der letzte Hafen musste alles noch schnell fertig und die Ladung musste gesichert werden und ich als junger Offizier, ich musste die Seekarten, die Navigation vorbereiten und also jeder hatte da voll zu tun und war eigentlich von der Küstenreise auch erschöpft und war eigentlich froh, dass es nun, Gott sei Dank, jetzt haben wir den letzten Hafen geschafft und geht's auf See, da findet man ja da immer seine Ruhe wieder.
Am Nachmittag verletzt sich ein spanischer Matrose beim Sichern der Ladung schwer am Auge. Jens Heesch bringt ihn ins Krankenhaus.
Er wurde dort behandelt und der diensthabende Arzt in Antwerpen sagte mir dann, also den können Sie nicht wieder mitnehmen, der muss hier bleiben.
Ein schicksalshafter Umstand, der dem Matrosen wahrscheinlich das Leben rettete. Es ist 18 Uhr, als die Leinen losgemacht werden. Ein Lotse ist an Bord. Das Schiff nimmt langsam Fahrt auf. Das Wetter zeigt sich von seiner eher freundlichen Seite.
Winterliches, mildes Wetter, nichts Außergewöhnliches.
Noch am Nachmittag hat der Kapitän im Radio eine Nachricht über die Kollision des Tankers Texaco Caribbean mit dem Frachter Paracas gehört. Der Lotse weiß nichts darüber. Um 20 Uhr passiert die Brandenburg die große Antwerpener Schleuse und setzt ihre Fahrt fort. Um 21 Uhr bittet der Kapitän den Funkoffizier, auf die Brücke zu kommen. Er fragt ihn, ob er irgendwelche Meldungen über die Kollision im Englischen Kanal empfangen habe. Der Funkoffizier verneint dies und beendet um 22 Uhr seine Wache. Jens Heesch ist zu diesem Zeitpunkt noch an Deck. Sein Dienst endet um Mitternacht.
Unser Thema im Hamburger Hafenkonzert heute, der Untergang des Hapag-Frachters MS Brandenburg. Vor 50 Jahren, am 12. Januar 1971, sterben dabei 20 Besatzungsmitglieder. Während die Brandenburg in Antwerpen die Leinen losmacht und Richtung Ärmelkanal aufbricht, ist dort bereits ein Unglück geschehen. Der peruanische Frachter Paracas, offensichtlich auf der falschen Seite des Kanals unterwegs, ist mit dem Tanker Texaco Caribbean aus Panama zusammengestoßen. Der Tanker explodiert, zerbricht in zwei Teile und sinkt.
8 Seeleute verlieren ihr Leben, 22 können gerettet werden. Die Paracas, beladen mit Fischmehl und Fischöl, wird bei dem Unfall schwer beschädigt, kann aber nach Hamburg geschleppt werden.
Die Wrackteile der Texaco Caribbean allerdings bleiben im Ärmelkanal in einer der meistbefahrenen Wasserstraßen der Welt. Das Vorschiff hat sich in den Grund gebohrt und ragt mit der Bruchstelle hoch aus dem Wasser. Das abgebrochene Achterschiff treibt noch mindestens 12 Stunden in der See und legt sich dann nach etwa 800 Metern auf die Seite.
Inzwischen ist die Brandenburg auf dem Weg in den Ärmelkanal.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Dienstag, 12. April 1971. Es ist 1.30 Uhr in der Nacht, als die MS Brandenburg auf ihrem Weg von Antwerpen in die Karibik die Scheldemündung erreicht. Der Lotse, der das Schiff bis hierher begleitet hat, verlässt den Frachter. Noch bis 5 Uhr morgens harrt Kapitän Peter Rahmann auf der Brücke aus, um die Fahrt durch den stark befahrenen Ärmelkanal zu überwachen. Dann verabschiedet er sich ins Bett. Die Seewache übernimmt Peter Trelle, ein erfahrener Hapag-Offizier. Um 6.58 Uhr passiert die MS Brandenburg das Leuchtfeuer South Foreland, querab an Steuerbord. Etwa zu diesem Zeitpunkt kommt ungefähr ein Strich an Steuerbord ein längliches grünes Licht in Sicht. Mit Hilfe seines Fernglases stellt Peter Trelle fest, dass es sich um drei senkrecht übereinander stehende Lichter handelt.
Mir war bekannt, dass die drei grünen Lichter nur in Verbindung mit einem Wrack zu deuten waren. In internationalen Gewässern habe ich jedoch ein derartiges Signal noch niemals gesehen. Ich wusste jedoch, dass es sich um ein Signal zur Seitenbezeichnung handelte, und zwar der Steuerbordseite eines Fahrwassers. Da ich mich auf dem laut IMCO-Empfehlungen nur einseitig zu befahrenden Kollisionsschutzweg befand, musste ich davon ausgehen, dass meine Steuerbordseite auch die Steuerbordseite des Fahrwassers war.
Es ist ein Irrtum, dem der erste Offizier unterliegt, denn die englischen Behörden betrachten die Straße von Dover als britisches Gewässer. Hier gilt das laterale Seezeichensystem und der Hauptflutstrom dient zur Fahrwasserbezeichnung. Will heißen, aus britischer Sicht hätte die Brandenburg die grünen Lichter an ihrer Backbordseite passieren müssen. Eine ungewöhnliche Regelung, die auch auf den Seekarten nicht verzeichnet ist. Peter Trelle jedenfalls sieht keinen Anlass zu reagieren.
Nachdem ich mich durch Radarcheck davon überzeugt hatte, dass der Passierabstand 0,6 bis 0,7 Seemeilen betragen würde, entschloss ich mich, Kurs und Geschwindigkeit beizubehalten.
Eine folgenschwere Entscheidung.
Dienstag, 12. Januar 1971. Es ist 7.15 Uhr, als Jens Hesch, der dritte Offizier an Bord, vom Offiziersanwärter geweckt wird. Um 8 Uhr soll seine Wache beginnen.
Das war ja mein großes Glück, wie ich so denke, denn ich war ja schon dabei, mich anzuziehen, oder schon so gut wie angezogen, als dieses Geräusch durch Mark und Bein fahren ließ, ein tief schürfendes Geräusch.
Jens Hesch weiß sofort, dass da etwas nicht stimmen kann.
Was es sein konnte, konnte man nicht sagen, aber dass es was Schlimmes war, das konnte man sich gleich denken. So ein schreckliches Geräusch, was durch das Schiff ging.
Hesch handelt geistesgegenwärtig und tut genau das Richtige.
Es ist Januar, es ist kalt und zieh dir bloß noch den Mantel an und nimm dir deine Mütze mit und zieh die Schuhe noch an und dann nichts wie raus und nimm doch auch noch die Schwimmweste mit.
Auf dem Weg durch seine Tür kommt ihm nochmal der Offiziersanwärter entgegen. Mit der Nachricht, er, Hesch, solle sofort zum Kapitän kommen.
Ja, und dann bin ich auch sofort auf die Brücke gerast. Alles im Sekundenbereich, ein kurzer Weg auch nach oben gewesen. Und oben auf der Brücke erkannte ich den ersten Offizier, den Kapitän erkannte ich. Ja, morgens 7:30 dunkel. Es wurde gebrüllt, was ist passiert und was ist denn hier los? Und als wir nach vorne sahen, da sahen wir den Bug des Schiffes schon, sich absenken und unter Wasser gehen. Also wir gebrüllt haben, wir saufen ab, hier ist Alarm, wir müssen hier die Leute benachrichtigen, alles raus.
Blitzschnell wird der Alarm ausgelöst.
Wurde getutet und geklingelt und der Maschinentelegraph wurde hin und her gerissen, so dass man also den Alarm auch in die Maschine geben konnte und dass für jeden eigentlich das Zeichen war, jetzt nichts raus, raus aus dem Schiff.
Zeit, eine Notmeldung über Funk loszulassen, besteht nicht mehr. Bugwärts kommt den Seeleuten schon das Wasser entgegen. Jens Hesch verlässt die Brücke und rennt ein Deck tiefer auf das Bootsdeck. Dort versucht er verzweifelt, das Rettungsboot klarzumachen.
Aber das Schiff, das neigte sich nach vorne im Winkel von 20 Grad, 30 Grad vorne über den Bug nach unten, ging so auf den Meeresgrund runter. Das setzte unten 30 Meter Wassertiefe unten auf dem Grund auf und kippte so zur Seite. Und das alles innerhalb von 3 Minuten.
Hesch ruft noch einen Mart aus der Kombüse zur Hilfe mit dem Rettungsboot. Doch vergeblich. Zu groß ist die Schräglage des Schiffes.
Wir verloren das Schiff unter den Füßen. Ich konnte mich noch an einem Geländer halten, ein bisschen nach hinten ziehen, nach oben. Dort waren mittlerweile 3, 4 andere Männer, der zweite Offizier unter anderem. Wir wollten an die Rettungsinsel klammern. Auch das ist uns nicht mehr gelungen.
So springt Jens Heesch von Bord und schwimmt los.
Und dann fiel das Schiff zur Seite. Und wenn man sich zurückblickte, dann sah man das noch wie auf einem Witzblatt früher. So hinten guckte die Schraube raus. Und, ja.
Der Überlebenskampf im Wasser beginnt.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3.
Es ist etwa 7.40 Uhr. Jens Heesch, der dritte Offizier der inzwischen untergegangenen MS Brandenburg, treibt im etwa 7 Grad kalten Wasser des Ärmelkanals.
Es gab Schreie um mich herum von spanischen Matrosen. Ich selber habe auch um Hilfe gerufen, weil das doch ein so kalter, schrecklicher Moment war, morgens im Dunkeln da in das kalte Wasser. Trotz des dicken Mantels und so weit, den man anhatte. Aber das war schon so ein beängstigender Moment.
Und in dieser Lage, die fast auswegslos erscheint, hört Heesch den Ruf des zweiten Offiziers, der unweit von ihm im Wasser treibt. Worte, die in ihm nachhallen.
Das nützt nichts, Leute, das Schreien. Spart eure Kräfte, die brauchen wir hier noch. Und das habe ich mir auch sofort zu Herzen genommen. Ich habe nur gedacht, Mensch, du musst hier jetzt sehen, dass du nicht ertrinkst. Gott sei Dank hast du eine Schwimmweste im Arm. Und jetzt musst du sehen, dass du hier dir selber hilfst.
In diesem Moment sieht Jens Heesch eine Kiste, die nicht weit von ihm im Wasser treibt. Eine Kiste mit Schwimmwesten.
Die nicht verschlossen war oder sonst. Ja, da waren reichlich Schwimmwesten drin und habe dann den anderen zugerufen, hier sind Schwimmwesten, kommt hierher, hier sind Schwimmwesten.
Der Offizier beginnt damit, die Schwimmwesten aus der Kiste zu ziehen. Sie treiben im Wasser. Ob einer seiner Kameraden sich eine nimmt, kann er im Dunkeln nicht erkennen.
Ich selber habe dann versucht, an der Kiste mich festzuhalten. Habe mir selber noch 2 so über den Arm gestreift. Und dann wurde mir aber so kalt, die Hände wurden so kalt, dass ich mich nicht mehr halten konnte. Dass ich gedacht habe, hier versucht, dich da mal drauf zu ziehen auf die Kiste. Aber die war so instabil, dass sie immer, wenn ich mich so zog, dass sie mir entgegenrollte. Also das war auf Dauer keine Garantie fürs Überleben, so erschien mir das.
So macht sich Heesch auf die Suche nach etwas anderem, an dem er sich festhalten kann.
Und es gab natürlich Trümmer. Unter anderem war jetzt so ein Lukendeckel, der da neben mir auftauchte. So ein ziemlich breites, stabiles Brett von etwa 50 cm Breite, 7, 8 cm dick, eisenbeschlagen. Sehr stabiles Ding. Ich denke, da gehst du jetzt drauf. Da haben wir meine Schwimmbestenkiste losgelassen. Ich sage, schaffst du das dahin, da die 3 Züge zu dem Lukendeckel? Ich sage, lässt du jetzt los? Ja, machst du jetzt. Und dann bin ich dahin und habe mich dort draufgezogen und habe die nächsten 2 Stunden auf diesem Brett verbracht.
Das bange Warten auf die Rettung beginnt. Die Sonne ist inzwischen aufgegangen, am Horizont fahren Schiffe.
Die haben uns nicht gesehen. Man erscheint ja auch als Schiffbrüchiger, den keiner sucht, auch winzig klein auf dem Wasser. Und das ist ein sehr befahrenes Seegebiet da, die Straße von Dover. Da wird nach Schiffen Ausschau gehalten, aber nicht unbedingt nach Schiffbrüchigen.
Das kalte Wasser zehrt an Jens Heeschs Kräften. Doch den Kampf aufzugeben, kommt für den frisch verlobten Offizier nicht in Frage.
Bei Unterkühlung aber hat man das gar nicht mehr selbst in der Hand. Man wird da ein bisschen müde dabei. Schläft so langsam ein. Man spürt nicht mehr die Beine, man spürt nicht mehr die Arme. Auch der Kopf wird langsam müde und man schläft da einfach ein.
Nur wenigen Kameraden begegnet Heesch, während er im Wasser treibt. Dem Koch zum Beispiel. Einmal schwimmt eine Kiste vorbei, an der sich etwa 6 Mann festhalten.
Die haben mir, glaube ich, auch nachher wiederum mein kleines Leben noch gerettet. Denn die sind von den Fischern ja dort zuerst entdeckt worden. Und dann hatte der, ich glaube, Peter Trelle war da sogar, der erste Offizier, gesagt, da hinten, da ist noch einer.
Völlig entkräftet und unterkühlt wird Jens Heesch nach etwa 2 Stunden von britischen Fischern aus dem Wasser gezogen. Unter Deck versucht er, sich mit anderen Überlebenden warm zu zittern. Endlich an Land wird er in ein Krankenhaus gebracht. Er habe Glück gehabt, dass er nicht dort noch gestorben sei, sagt ihm später der Leiter des Schifffahrtsmedizinischen Instituts. Denn professionell war die Behandlung nach heutigen Maßstäben nicht, die er dort erfuhr.
Es war ein behandelnder indischer Arzt, so wie wir meinten. Der gab auch noch eine Runde Schnaps aus. Also wir kriegten noch einen leckeren Brandy. So haben wir gesagt, boah, kann ja nicht schaden, trinken wir das auch noch. Aber sagt er, da hätten sie ja noch dran sterben können. Denn das ist ja das Gefährlichste überhaupt, was man machen kann, dass man einem unterkühlten Alkohol zuführt.
Es geht um den Untergang der MS Brandenburg am 12. Januar 1971. Das Schiff sank innerhalb weniger Minuten nach dem Zusammenstoß mit einem Wrackteil im Ärmelkanal.
Ortstermin Buxtehude. Hier lebt Georg Skottke. Bei ihm zu Hause treffe ich auch Barthold Stahmann. Beide sind alte Schulfreunde des Kapitäns der Brandenburg, Peter Rahmann. Der Untergang der Brandenburg hat die beiden deshalb ganz besonders beschäftigt. Barthold Stahmann erinnert sich an einen ganz besonderen Menschen.
Peter war ein lustiger Mensch, der hatte immer viel Spaß, immer Blödsinn. Er war ein, sag ich mal, Boogie-Woogie-Tänzer. Er hat gerne getanzt und war immer zu Späßen aufgelegt und war auch kameradschaftlich.
Die Verbindung der Freunde ist seit Schulabschluss 1953, zumindest in den ersten Jahren, nie ganz abgerissen. Die gemeinsame Heimat an der Unterelbe und gemeinsame Hobbys verbinden. Georg Skottke erinnert sich.
Er nahm mich mit in seinen Sportverein zum ASC Kranz Estebrücke und half mir dann da ein bisschen Fuß zu fassen. Und wir haben da zusammen Fußball gespielt. Dann, wie gesagt, ging es in die Ausbildung. Da trennten sich die Wege, aber dann nach vielen Jahren in Buxtehude, ich war mit meinen Eltern nach Buxtehude gezogen und hatte dann auch inzwischen eine Familie gegründet, da trafen wir uns wieder, weil wir fast Nachbarn waren, ohne es zu wissen. Naja, und dann, wie gesagt, dann haben wir uns öfter getroffen. Er kam, wenn er von den Reisen kam, zu uns, wir waren auch bei ihm. Und er erzählte viel von seinem Beruf, begeistert.
Zuletzt sehen sich die Freunde Ende 1970. Damals treffen Georg Skottke und Peter Rahmann eine besondere Verabredung. Und die Freunde an Land freuen sich auf die Rückkehr der Brandenburg nach Norddeutschland.
Wir verabredeten uns, wenn er die nächste Reise beendet hatte. Die sollte wieder in Bremerhaven oder in Bremen enden. Und wie gesagt, unser Sohn, der war inzwischen 6 Jahre alt, der war auch begeistert, wenn der Peter erzählte. Oh, er fragte ihn, ob man das Schiff denn mal betreten könnte und sich das ansehen könnte. Und dann hat Peter uns eingeladen und sagt, und das ist mein Wort, wenn ich wieder da bin, ich rufe euch an und dann kommt ihr nach Bremerhaven, ich zeige euch das Schiff. Und wir waren natürlich happy und freuten uns schon darauf. Und ein paar Tage später war das Desaster.
Kapitän Peter Rahmann bleibt an Bord. Er geht mit der Brandenburg unter, gemeinsam mit weiteren 19 Männern und Frauen der Besatzung. Die Freunde Georg Skottke und Barthold Stahmann erfahren aus dem Radio von dem Unglück. Einer ihrer ersten Wege geht zur Witwe des Kapitäns und den 3 Kindern, um Trost zu spenden und um zu helfen. Heute haben die inzwischen 80-Jährigen ihre gesammelten Unterlagen aus dem Keller geholt. Viele Zeitungsartikel über den Untergang der Brandenburg. Immer wieder zeigen sie die Fotos ihres Freundes, des Kapitäns Peter Rahmann, der nur 35 Jahre alt wurde und den sie nie vergessen werden. Warum ist die MS Brandenburg auf einen Wrackteil im Ärmelkanal gefahren und untergegangen? Die wichtigste Frage, die in der späteren Seeamtsverhandlung geklärt werden musste. Wer ist schuld an dem Unglück? Auch Jens Heesch, einer der Überlebenden, hat sich Gedanken darüber gemacht.
Wir hatten ja jetzt unser Leben gerettet. Wir fühlen uns auch nicht schuldig. Ich glaube, der erste Offizier, der hat sich moralisch schuldig gefühlt, möglicherweise, dass er erkrankt ist und zugrunde gegangen ist, nehme ich mal an.
Er und weitere Überlebende wurden bei der Seeamtsverhandlung angehört.
Wir wurden zu unserer Dienstpflicht gefragt und was zur Aufklärung beitragen konnte.
Viele Experten haben nach dem Unglück versucht zu analysieren, warum die Brandenburg auf dieses Wrackteil lief und ob und warum die Besatzung per Funk nicht gewarnt war. Peter Haag ist Vorsitzender der Seefunkkameradschaft Bremen.
In diesem Falle geht es wohl um eine Meldung von Knighton Radio. Und so wie man heute nachlesen kann, ist diese Meldung der Schiffsführung nicht bekannt geworden. Es ist die offene Frage, ob der Funkoffizier diese Meldung aufgenommen hat oder nicht. Da gibt es keinen Beweis für. Man hat bei einem späteren Tauchgang auch beim Wrack der Brandenburg oder zum Wrack der Brandenburg auch das Funktagebuch nicht gefunden oder nicht geborgen. Also kann man nicht nachlesen, ob eventuell ein entsprechender Eintrag passiert ist.
Peter Haag hält es für nahezu ausgeschlossen, dass keiner der wohl zahlreichen Funkwarnungen die Brandenburg erreicht hat.
Nun muss man aber dazu sagen, dass der englische Kanal voll mit Küstenfunkstellen ist. Ob das nun Knighton ist oder Ostende Radio oder Brest-Boulogne, wie sie alle heißen, alle haben in ähnlicher Form Navigationswarnungen, und um die geht's ja, ausgestrahlt. Und es kann nicht sein, dass überhaupt keine Navigationswarnungen bei der Schiffsführung angekommen sind.
Allerdings, nicht nur die Brandenburg lief auf das Wrackteil auf.
Dass einen Tag oder anderthalb Tage später, nach dem Brandenburg-Untergang, ja noch ein Schiff auf dieses treibende Wrackteil aufgefahren ist und mit Mann und Maus untergegangen ist. Die haben nicht mal irgendeine Notmeldung senden können und sind auch nicht, wie es ja Gott sei Dank etlichen Besatzungsmitgliedern der Brandenburg ergangen ist, von englischen Fischern aufgenommen worden.
Man hat nie ganz klären können, welcher Funkspruch die Brandenburg erreicht hat. Das Seeamt stellt in seiner Verhandlung fest, dass der Untergang der Brandenburg durch das Zusammentreffen einer Reihe von ungewöhnlichen Umständen geschehen ist. Das Seeamt empfiehlt gleichzeitig neue Sicherheitsmaßnahmen, wie die Ausrüstung aller Schiffe mit leicht zu handhabenden, aufblasbaren Rettungsflößen, die im Falle eines Untergangs selbst aufschwimmen. Der dritte Offizier Jens Heesch ist trotz des traumatischen Ereignisses der Seefahrt treu geblieben. Er fuhr als Kapitän und war später 29 Jahre lang als Elblotse im Einsatz. Der Untergang der MS Brandenburg am 12. Januar 1971, das war unser Thema heute im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Und wenn Sie diese oder eine unserer anderen Sendungen noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das. Diese Sendung gibt es als Podcast auf unserer NDR Hamburg App oder überall dort, wo es Podcasts gibt. In der kommenden Woche schauen wir im Hafenreport, wie das neue Jahr im Hamburger Hafen begonnen hat. Dazu mehr am kommenden Sonntag. Bis dahin kommen Sie gut durch die neue Woche.
Für heute tschüss, das sagen Kerstin von Stürmer
und Jan Wulff.